BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo und herzlich willkommen bei Power BI or Die. Den Podcast mache ich ja auch, um selbst auch zu lernen und selbst auch Impulse zu bekommen. Und in dieser Folge ist jemand da, von dem ich jetzt schon viel gelernt habe, vielleicht auch mehr als er selber weiß. Das ist nämlich der Tom Martens. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich bin, glaube ich, rot geworden, Arthur. Verdammt.
Genau, wer das bei YouTube gerade anguckt, kann sich jetzt auch einen roten Tom angucken. Und wir haben es im Sommer aufgenommen und deswegen sind wir alle so ein bisschen hier sowieso schon warm. Genau, aber Tom, ja, vielleicht für jemanden, der jetzt nicht so in der Power BI-Szene dann Leute hochfeiert, war ja dem Lars Schreiber auch schon mega peinlich, dass ich ihn so hochgehypt habe hier in dem Podcast. Bist nicht der Erste. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich für die zufälligen Hörer oder die dich vielleicht doch nicht kennen.
Okay, dann erzähle ich, wie meine Liebe zu Power BI, das, was wir als Vertipack Engine und inzwischen Fabric, wie meine Liebe entstanden ist.
Ja.
Das fing an vor 12 Jahren oder 13 vielleicht sogar inzwischen, als es noch nicht Power BI hieß, sondern Power View. Okay. Microsoft ein Add-on für die Reporting Services enabled hatte. SharePoint, ich glaube, es war SharePoint. Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe das damals angefangen, mir anzuschauen aus Wettbewerbsgründen, weil ich zu der Zeit beim deutschen BI-Hersteller gearbeitet habe und habe gedacht, boah, ich muss mir das unbedingt angucken, wenn Microsoft das tut, weil damals hatte ich schon mit den Analysis Services im Backend mein Favorite entdeckt und habe gedacht, ich installiere das einfach mal. Und Fazit war, ich habe 2 Wochenenden tatsächlich gebraucht, um das zu installieren, weil ich einfach mit SharePoint nicht so zurechtkam. Ich habe mir meine eigene SharePoint-Umgebung aufgebaut.
Horror. Habe ich damals als Pilot bei Dativ, war ich da auch Admin.
Und kenn ich. Ich hatte damit nichts. Also ich hatte mit SharePoint keine Berührungspunkte, außer ich guck mal auf irgendwelchen SharePoint-Seiten irgendwelche coolen Dinge nach. Das hat alles irgendwie funktioniert. Dann habe ich gesagt, kann ja nicht so schwer sein. Ich habe 2 Wochenenden gebraucht und dann hatte ich PowerView laufen und habe gedacht, boah, doll ist das nicht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt möchte ich Zugriffsrechte konfigurieren. Keine Ahnung von Zugriffsrechten in SharePoint. Ich habe irgendwas gemacht und ich hatte plötzlich überhaupt keine Rechte mehr. Also, dann habe ich gesagt, okay, PowerView und SharePoint wird sich nicht durchsetzen. Und irgendwann, ein Jahr später oder so, gab es plötzlich das erste Power BI Desktop. Und da habe ich gedacht, oh, das ist cool. Und so hat sich dann tatsächlich über die letzten Jahre meine Power BI Leidenschaft gefestigt. Jetzt ist da so ein neues Ding, das sehr buhlt um meine Aufmerksamkeit und aus guten Gründen, Microsoft Fabric. Aber nichtsdestotrotz finde ich Power BI immer noch super mega cool, weil es uns einfach erlaubt, einfach auf Daten zuzugreifen, die irgendwie hin und her zu shapen. Und dann habe ich plötzlich ein hässliches Pie-Chart, aber gut. Das geht natürlich auch in schön. Das finde ich super cool. In all diesen Jahren habe ich dann festgestellt, dass meine Leidenschaft sich inhaltlich ein kleines bisschen verwandelt hat von, oh, ich muss dieses und jenes Power BI, Power BI Service, whatsoever Feature ausprobieren hin zu, oh, wie kriege ich es denn hin, dass Power BI als Plattform in einer größeren Organisation jedem zur Verfügung gestellt wird, aber unsere Data Assets trotzdem safe sind. Also ich habe, wenn jemand denkt, Governance ist langweilig, würde ich mich gerne mal beim Bier mit dem der unterhalten, weil ich finde das nicht. Und ich finde es einfach so, und das ist halt jetzt alles, Power BI Fabric ist jetzt seit 12, 13 Jahren und ich bin immer noch verliebt. Ja, sie mit meiner Frau.
Ja, das ist quasi wie am ersten Tag noch. Wunderbar.
Ja, so manchmal, so tatsächlich so das eine oder andere rote Tüllröckchen hat im Laufe der Zeit seine Risse bekommen. Aber es ist halt nicht alles richtig Gold, was auch so ein bisschen glänzt. Es gibt hier und dort Lücken, wo ich sage, oh, Potenzial. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das irgendwann mal alles irgendwie ganz bunt ist. Aber wie in so einer guten Ehe, glücklich, glücklich, aber nicht mehr alles rosarot.
Ja gut, welche Software ist schon perfekt? Das ja, ist aber, hättest du damals gedacht, wirklich ehrlich, weil ich finde es ja cool, dass du quasi von dem Werdegang auch so trotzdem diese Reporting Services und so erwähnt hast, weil für mich ist quasi Geburt von Power BI eher Power Pivot und diese Excellent Ins. Aber hättest du gedacht, dass das mal so eine Enterprise-Plattform wird, was eigentlich so ein bisschen zusammengefrickelte Erweiterungen mal waren?
Never. Never. Eins in einem meiner ersten, nein, nicht in einem meiner ersten, in einem Projekt, lang ist es her, das war ein sehr agiles Projekt. Und mit dem Tooling, das wir hatten, konnten wir nicht so schnell agieren, wie die Business-Leute ihre Meinung geändert haben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann verwende ich als Prototyping-Tool Power Pivot, Power Query in Excel. Einfach nur, um zu zeigen, wie schlecht die Datenqualität ist oder großartig, was geht, wie kann man irgendwie analysieren. Und ich musste auch kämpfen, dass niemand, weil einige Leute gesagt haben, oh, dann sind wir ja eigentlich schon fertig, dann können wir das doch in Excel nutzen. What? Als Prototyping-Tool, um schnell in irgendwelchen Meetings irgendwas zu tun. Aber wir sind eigentlich fertig.
Leute auch über Power BI.
Ich hätte jetzt nie gedacht, was das ist, ein Prototyping-Tool ist, um dann irgendwann mal was Richtiges zu verwenden.
Ja, oder eben, dass sobald es was Schönes zu sehen gibt, was ja auch sehr schnell ist, und ich mache ja auch gerne Prototyping im Tool, aber wenn wir dann sagen, wir müssen da jetzt irgendwie eine Postgres-Datenbank hinter einer Firewall anbinden und die zuständige Person ist gerade im Urlaub, dann würde ich ja sagen, okay, dann macht einfach einen Abzug, wir bauen dann schon mal auf, dem Tabellen werden sich ja wohl nicht ändern, das Thema mit Datenstrecke klären wir dann später, wenn die Person zurück ist. Und dann wird es gebaut und wird es ja auch als fertig irgendwo angesehen oder es kommen schon die nächsten Anforderungen und dann wird die PBX am besten noch verschickt und gezeigt, okay, dann wie schön der Report ist oder mit Weblink, ist auch noch eine tolle Sache. Also Publish to Web.
Ja, das ist ja eins meiner Lieblings-Tenant-Settings, Publish to Web. Aber dieses, eigentlich sind wir doch fertig. Ich finde es gut. Also bei uns in der Organisation gibt es Lösungen, die von Kollegen gebaut werden, wo ich denke, okay, wann fangt ihr denn mit dem Prototyp-Typing an? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich, wow, wie cool ist das bitte schön und wie hast du das gemacht? Ja, also du sagst ja selbst irgendwie Minimal Viable Data.
Ja.
Weshalb ich Power BI so großartig finde, ist, es geht von hässliches Pie Chart bis hin zu, wow, das ist so, und das ist großartig. Und ich bin der Ansicht, dass wenn es einem Kollegen, einer Kollegin, einem Kollegen hilft, ja, dann ist das großartig. Wir haben bei uns so, so viele Lösungen, von denen nicht alle ein Top-Semantic-Model haben, wo der Refresh der Daten vielleicht zwei, drei Stunden dauert, weil immer alles geladen wird und einige Kolleginnen und Kollegen nicht irgendwie die Muße haben, sich in das Thema Incremental Refresh einzuarbeiten. Das ist alles okay. Wir werden hellhörig, wenn wir feststellen, dass bestimmte Lösungen sehr viel von unseren Compute Units
ja, und da sprichst du ja
fressen,
was Wichtiges ja an. Ja.
So, aber, und natürlich sind wir auch sehr daran interessiert, dass ein Power Query Ding optimiert wird, ein DAX-Statement optimiert wird, weil jedes Sekündchen multipliziert mit x 1000 Modellen ist weniger Premium Compute Units. So. Aber auf der anderen Seite können wir nicht, wollen wir auch nicht immer alles optimal haben, weil das dann beim Lösungsprozess bremst. So, das ist quasi ein Balanceakt, ja.
Ja, also wie es so schön heißt, dass ja, es gibt ja nicht das perfekte Datenmodell, es gibt nur welche, die nützlich sind, mit etwas Glück.
Genau.
Und diesen Zustand brauchen wir, aber mit wir meinst du jetzt quasi die BI-Experten bei euch, die dann eben tatsächlich also drauf schauen, wie gut ist etwas gemacht, im Zweifel dann auch über das Monitoring erkennen. Da ist etwas vielleicht ein bisschen so over the top vom Verbrauch und da müssten wir mal helfen. Kann ich das so irgendwie ja, so richtig?
Genau so ist das, ja. Okay, wenn es so aussieht, als wäre alles von den zur Verfügung stehenden Compute Units im grünen Bereich, dann ist das okay. Wenn wir feststellen, dass aus bestimmten Workspaces heraus geprüft wird, wie oft eigentlich in der Minute Dataflow-Refreshes initialisiert werden können, dann denken wir, aha, da könnten wir mal die Workspace-Owner fragen, was das soll. Ja. Versehen. Oder Warntest. Und da muss man drüber reden, wie wir damit umgehen. Wollen so effizient sein wie möglich hinsichtlich der Anzahl der Lösungen, die auf bestehenden Compute-Units laufen können. Wenn die Anzahl der Lösungen wächst, müssen wir natürlich irgendwie gucken, wie wir das mit den zur Verfügung stehenden Compute-Units machen. Im Zweifelsfall müssen wir Münzen in irgendeinen Schlitz werfen. Oder aber wir können vielleicht halt doch was optimieren. Aber ja.
Ja, also oft ist ja zum Beispiel bei dem meistgenutzten irgendwie, keine Ahnung, Sales Report, ist ja irgendwie das Optimieren von einem ungünstigen DAX-Statement ist dann meist so ein Riesenhebel, wenn es dann wirklich Tausende von Aufrufen betrifft. Kann oft mehr bringen als irgendwie diese fancy, irgendwie noch ein fancy Dataflow dann mit quasi also X-Optimierung, aber auch nicht immer, also. Oft ist es ja der Background.
Du legst da also dieses, das Optimieren von hängt davon ab, was das von ist. Wenn das von eine Lösung ist, dann kannst du dir im Zweifelsfalle die Zeit nehmen und sagen, okay, ich fange ganz von vorne an, baue alles super optimal auf und so weiter und so weiter. Wenn das Optimieren aber von die effiziente Nutzung der ja zur Verfügung stehenden Compute Units ist, dann musst du dir überlegen, was ist der Kostentreiber oder der Fresser? So, und dann ist es tatsächlich manchmal so, wie du gesagt hast, wenn ich eine Applikation habe, eine Lösung habe, wo 1000 Leute drauf zugreifen und das DAX-Statement ist 4 Sekunden. Jetzt kann man sagen, okay, 4 Sekunden ist so eine Grenze zwischen, oh, das war langsam und das geht gerade noch. Wenn das aber von 10.000 Leuten aufgerufen wird und alle idealerweise nach dem Lunch, weil da wurde sowieso ja von allen Leuten vor dem Lunch der letzte Refresh getriggert wird, dann gehen dabei sehr viele Compute Units flöten. Und wenn das dann plötzlich nur noch 1 Sekunde braucht, ist das gigantisch und oft viel schneller möglich als ich baue noch einen Dataflow oder irgendwas anderes, ja.
Deswegen ist auch manchmal gar nicht so fancy. Manchmal auch irgendwie ein dummes If-Statement im SumX einfach mal anders schreiben. Ja, kann sehr viel Impact auf eine große Organisation haben.
Ja, so. Und das kann aber auch niemandem zum Vorwurf gemacht werden, weil die Kollegen, die großartige Sachen machen, von der Visualisierung von DAX-Statements, von Power, Query-Data-Flows, designtechnischen Dingen, die machen das ja nebenbei. Das sind Leute, die eine andere Aufgabe haben und Power BI als Tool verstehen. So, und wenn da vielleicht wenn ich als Experte für irgendwas auf das drauf gucke, dann kann ich halt nur immer sagen, hey, wenn es hilft, ist das gut. Wenn du vielleicht zu lange wartest, das musst du aber beurteilen, lieber Kollege, liebe Kollegin, dann können wir was tun. Und so ist das.
Ja, und um jetzt nochmal quasi die Brücke davon zur Governance zu schlagen, also was wir ja sehen, das ist ja so eine Art von Ermöglichung und wir haben mit Power BI ein Werkzeug, was irgendwie mal als Fahrrad begonnen hat, jetzt ist das ein fliegendes Auto und quasi negative Governance wäre ja, wir verbieten es oder wir machen das nur noch 5 km/h schnell, dann tun sich die Leute schon nicht so weh. Aber was wir ja wollen, ist ja tatsächlich Regelwerke, dass wir dann wirklich die Strecken richtig planen, dass wir auch mal Stoppschilder einbauen, dass wir dann auch die Leute befähigen, dann das Ganze einhalten zu können und natürlich auch die Leute irgendwie in die Lage versetzen, die können ja auch Feedback geben, die haben ja auch Einfluss, nicht wild, aber eben das Regelwerk, was dann entsteht. Und das ist ja eben die lebende Governance, die sowas auch ermöglicht, weil wenn wir einfach Governance gleichsetzen mit wir verbieten da was, dann werden die Leute halt wieder Excel machen oder werden dann...
Ja, natürlich, aber dann hat man ja natürlich hoffentlich die Sensitivitätslabel etabliert, sodass nicht irgendwie Excel-Dateien mit sensitiven Daten als E-Mail-Anhang verschickt werden können. Hoffentlich. Aber Governance ist, du hast es ja angesprochen, ja. Oft wird ja Governance mit, das ist verbieten, gleich häufig immer noch gleichgesetzt. Ich sehe das ein kleines bisschen anders. Ich sehe das ganz anders. Ich möchte, dass jeder alles nutzen kann. Um bestimmte Dinge nutzen zu können, muss man erfahrener sein als bei anderen Dingen. Und was immens wichtig ist, dass, nehmen wir an, also ich arbeite für eine Versicherung und da sind wir businessseitig irgendwie auf Daten angewiesen, weil wir wetten ja immer, dass wir ein Risiko gut einschätzen können. Ja, das ist ja die Wette auf Risikoeinschätzung so im Großen und Ganzen. Deswegen sind Daten halt extrem wichtig. Ich möchte, dass jeder so viele Daten nutzen kann, wie er will, wie er möchte, aber dass unsere Data Assets eben halt auch safe sind. So, und dann gibt es halt Möglichkeiten in Power BI, die ein bisschen anspruchsvoller sind, was Governance und so anbelangt. Ja. Da muss dann ein gewisses Know-how hinsichtlich Security etc. bei den Kolleginnen und Kollegen, die das nutzen möchten, vorhanden sein. Also bestes Beispiel ist Zugriff auf ein Power BI Dashboard durch externe Kollegen, Mitarbeiter, Kunden. Und dann muss halt natürlich sichergestellt sein, dass auch tatsächlich nur das gesehen werden kann, was gesehen werden soll. So. Und bevor dann dieses Tenant-Setting enabled wird für die Person, muss man 2, 3, 10 Kreuze machen auf irgend so einem lustigen Formular, wenn man diese Gruppe Mitgliedschaft in dieser Gruppe beantragen will oder beantragt, dann macht man da seine Kreuze, beantwortet Fragen. Und dann ist das richtige Dropdown ausgewählt oder nicht. Wenn nicht, dann muss man das morgen nochmal machen.
So. Ja, und was ich ja wirklich sehr, auch sehr nützlich fand, auch selber, weil sie mich davon habe inspirieren lassen. Du hast ja auch ein Skript geschrieben, werden wir natürlich unten alles verlinken, wo du die Tenant-Settings abgreifst, quasi ist mehr so ein Prototyp, dass das in Fabric dann abgegriffen wird und dann in Fabric im Lakehouse gespeichert wird. Und du erklärst da auch diese ganze Verbindung mit Azure und dem Key Vault halt so gut, das habe ich schon anderen auch gezeigt, die das noch nie benutzt haben, um das einfach im Key Vault einfach nahe zu bringen, weil damit, gut, das ist jetzt quasi Fabric, so die nächste Evolutionsstufe dann quasi von Power BI, wo wir eigentlich schon, also wenn ich das vergleiche mit dem, was Rui Romano so an für die API-Nutzung, hat er ja noch Azure Functions gebraucht und Blob Storage und alles, was für die Fachbereiche noch viel weiter weg ist. Ich meine nicht, dass ein Fachbereich jetzt Tenant-Settings abgreift, aber dennoch so eine Art Key-User könnte ja auch schon interessiert sein. Und ich nutze es ja auch, um andere API-Calls zu machen. Also genau dein Pattern mit den Parameter-JSON im Lakehouse und dann einfach Endpunkte ansprechen. Ja, wirklich klasse und halt auch schnell deployed. Und du kamst ja relativ früh damit um die Ecke. Da war es auch so das Erste, was ich so gesehen habe, wo so ein Key-Vault wirklich sehr handlich genutzt wird. In dieser ganzen Fabric.
Ja, ich würde mir wünschen, dass ich aus anderen Ecken in meiner Fabric Power BI Welt, aus anderen Ecken noch auf mehr auf ein Key Vault zugreifen könnte. Aber dass wir das so früh angefangen haben, ist einfach schlicht auch der Notwendigkeit geschuldet, dass es gibt neue Feature. Und diese neuen Feature müssen wir bewerten. Ja. Jeder, keiner oder ausgewählte Leute. So, und da müssen wir einfach, also ausgewählte Leute im Sinne von, da muss man vorsichtig sein, etc., mit Gruppenmitgliedschaften nachher beantragen. So, das ist alles ein bisschen notwendiger, wie wenn man das letzte Release des Power BIX-Files per E-Mail verschickt an 2 Kollegen. So. Im größeren Kontext müssen wir einfach wissen und sicherstellen können, dass diese Tenant-Settings im Blick behalten werden. Auch eigentlich langweilig, Tenant-Settings monitoren, what? Wieso tust du das? Ich sage jetzt einfach mal dann immer, je nachdem, wer es mich fragt. Manchmal sage ich einfach lapidar aus Gründen von Auditierfähigkeit. So.
Also du hast es ja auch noch visualisiert, jetzt nicht fancy, aber in so einer Risikomatrix. Und als jemand, der ja irgendwann auch mal mit dem Thema Abschlussprüfung und Risikomanagement zu tun hatte, ist ja schon für mich auch spannend, das dann so auf Power BI angewendet zu sehen. Auch wenn jetzt als experimentierfreudiger Berater ich natürlich gerne alles nutzen würde, aber das ist halt, wenn im seriösen Betrieb, dann manchmal auch etwas anders.
Ja, also das hört sich jetzt komisch an, wenn du sagst, als Berater möchtest du gerne alles verwenden, im seriösen Betrieb ist das vielleicht anders. Ich finde, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. So, aber das ist genau der Punkt, den ich meine mit keiner. Ja, das darf einfach keiner benutzen, weil das darf jeder benutzen, weil, oder aber dann sagt halt ein findiger Berater in irgendeinem Projektteam, ich würde das gerne benutzen. Und dann muss dieser findige Berater einfach nur die Mitgliedschaft in einer Gruppe beantragen. Das wird von seinem Line-Manager bei uns genehmigt. Und dann darf dieser findige Berater, darf er das nutzen. Ja. Manchmal, wenn du das mit seriös meinst, dauert die Nutzung, bis die Nutzung dann freigegeben ist oder dir zur Verfügung steht, nicht nur dir als Berater, sondern vielleicht auch als internen Kollegen, dauert es ein bisschen länger, weil bestimmte Prozesse eingehalten werden müssen.
Ja, aber wie so oft ist es ja trotzdem, finde ich, dann hat man die Wartezeit, aber es gibt ja ein Regelwerk. Es gibt eben Risikoeinschätzungen anstatt so einen Nasenfaktor. Man ruft ein Admin an und sagt, kannst du mal freischalten? Nee, ja, brauche ich aber. Und dann wir werden es andere bekommen, die nicht und so weiter. Es ist gar nichts nachvollziehbar. Also absolutes Ja und auch, ja, auch eine spannende Umsetzung, um ja am Ende auch eher mehr zu nutzen als weniger. Denn ich habe ja genau wegen dieser Nasenfaktorentscheidung nicht faktenbasiert schon Sachen erlebt, wo ich einfach die einfachsten Themen einfach nicht nutzen konnte und dann zum Beispiel per Copy-Paste Sachen migrieren musste, weil ich zum Beispiel
mit... Es gab jemanden, der deine Nase nicht mochte, habe ich das richtig verstanden? Das kann ja nicht sein.
Ja, das kann, kommt vor, kommt alles vor in dieser Welt. Ja, und apropos kommt alles vor, bevor es eine Überlänge entwickelt. Ich finde es ja trotzdem, wie gesagt, Governance war jetzt ein Thema. Und woher nimmst du aber die Energie, so ständig neue Themen? Ich habe das erste Mal, glaube ich, von dir was gelesen. Da ging es um verschachtelte Listen in Power Query. Dann hast du ja sehr stark diese Governance-Themen aufgegriffen. Zwischendurch mal mit dem Data Activator, dann irgendwie ganz früh schon Sachen getestet. Jetzt bist du bei Deneb und Visualisierungen dann auch stark ins Geschäft eingestiegen. Wie ist die Motivation, so viel in der Community zu teilen? Also ich hype dich ja nicht umsonst, sondern das ist ja faktenbasiert, weil du halt viel teilst.
Also das ist, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es nur, also hin und wieder schreibe ich als Hashtag zu irgendwelchen Kommentaren, irgendwelchen Posts auf LinkedIn oder X, schreibe ich halt Together we learn, together we grow. Mhm. Damit meine ich, dass die Welt so komplex ist, dass es alleine nicht geht. So, wenn ich jetzt als Einäugiger unter den Blinden agiere, weil ich einäugig sein toll finde, dann bin ich davon überzeugt, dass ich immer nur dieselben Sachen mache, aber nie mehr, nie größere, nie komplexere. Und das ist letztlich meine Motivation, Dinge zu machen, zu teilen, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass wenn mehr Kolleginnen, mehr Kollegen bessere DAX-Statements schreiben, dass mein Weihnachtspaket größer wird. So. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Deswegen tue ich das. Und du hast Deneb angesprochen. Meine Leidenschaft ist nicht Datenvisualisierung oder mein Fokus ist nicht Datenvisualisierung, sondern der andere Kram, Governance, Architektur, blablabla. Aber ich finde Deneb einfach so unbeschreiblich cool, was Deneb uns im Kontext Datenvisualisierung in Power BI ermöglicht. Und wahrscheinlich werde ich am Montag einen ewig langen Blogartikel, manche würden vielleicht von einem sehr dünnen E-Book sprechen, zum Thema, was mache ich in Deneb eigentlich und warum habe ich das gemacht und wie geht das eigentlich?
Das werden wir natürlich auch verlinken, denn wenn der Podcast rauskommt, ist der Blog ja schon da. Das ist das
Gute. Ja, jetzt fühle ich gerade ein little bit pressure, aber ich habe die ersten 20, 25 Seiten sind fertig und es werden wahrscheinlich noch 5 kommen. Und dann kann jeder Deneb nutzen, vielleicht, wenn er will.
Okay.
Und dann kann ich wieder meine Python-Skripte für meine Lakehouse bauen.
Sehr, sehr, sehr stark. Also das ist ja schon fast ein perfektes Schlusswort. Also deswegen von meiner Seite auch nur noch mal danke, dass du da warst, dass du auch hier deine Ansichten und dein Wissen geteilt hast. Es war mir ein Vergnügen.
Es war mir eine Freude.
Du darfst gerne trotzdem alles loswerden, was du möchtest, falls du es noch nicht getan hast.
Grüße an meine Frau. Das war's.
Dann, Tom, danke dir.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung.
Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.